Liebe Gemeinde, der heutige Sonntag hat ja zwei Namen. Der übliche und der gebräuchlichste ist ja Totensonntag. Aber alle diejenigen, die sich mit Kirche ein bisschen auskennen, die wissen natürlich, eigentlich heißt der Sonntag Ewigkeitssonntag. Da kommen zwei Dinge zusammen. Der Tod und die Frage nach der Ewigkeit. Es gibt eigentlich nichts, was weiter auseinander liegt. Tod und Ewigkeit. Und dennoch liegen diese beiden Dinge so eng beieinander. Und ich vermute, dass Menschen heute unter uns sind, die im letzten Jahr irgendeinen lieben Menschen verloren haben. Vielleicht den Vater oder die Mutter oder gar das Kind, den Ehepartner, irgendein Freund. Und wie ist es denn, wenn da so ein Mensch von uns geht? Und ich erinnere mich an die unzähligen vielen Trauerfeiern, die ich als Pfarrer machen musste und aber auch machen durfte. Wo Eltern, die ich vor kurzer Zeit getraut habe, junge Leute, und ich war damals auch jung, gerade war unsere erste Tochter geboren, da kommen diese Eltern, diese jungen Leute zu mir und sagen, unser Kind ist gestorben. Da zerreißt es einem das Herz. Oder wer den Vater oder die Mutter verloren hat und die Eltern noch kennt, den Vater, der alles in der Hand hatte, und wir Kinder, wir hatten ja den Eindruck, Papa kann alles. Und dann erleben wir den Vater, wenn er alt ist, gebrechlich, die Gedanken nicht mehr beieinander hat. Und wir erleben ihn wie ein kleines, hilfloses Kind. Das ist nicht mehr mein Vater. Dann geht er. Ich möchte die Frage stellen, Gott, was hat das alles nur zu sagen? Soll das alles gewesen sein? Plötzlich kommen diese Fragen, wenn wir an den Tod herantreten, diese Fragen, wozu das alles gibt? Es muss doch noch mehr geben. Aber wir sind konfrontiert mit dem Tod und es ist Schluss und aus. Dann haben wir eine Sehnsucht nach, es müsste doch eine Ewigkeit geben. Und wir Christen, wir wissen doch auch, es ist uns gesagt, dass wir eine Ewigkeit haben sollen. Aber wie gehen wir damit um? Können wir noch glauben, dass es eine Ewigkeit gibt? Tod und Ewigkeit. So weit auseinander und doch so eng beieinander. Und da hören wir heute einen Text aus dem Neuen Testament, aus dem letzten Buch des Neuen Testamentes, wo das Neue Testament sozusagen aufhört, angefangen hat die Bibel mit der Schöpfung. Gott sprach, aus dem Chaos soll Kosmos, geschmücktes Schöpfung werden. Und dann die ganze Bibel voller Katastrophen, wie wir sie auch kennen. Und ganz zum Schluss, und das hören wir jetzt, die Katrin wird es uns vorlesen.
Aus Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers, umsonst. Wer überwindet, der wird das alles ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein.
Ist das nicht herrlich, das zu hören? Das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, geschmückt wie eine Braut für ihren Mann. Die Volksbibel, die ich übrigens gerne mal lese, die Volksbibel, die sagt das. Das neue Jerusalem wie eine Frau gestylt, die sich auf die Hochzeit freut. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Die Tränen, die da an den Gräbern geweint werden. Der Tod wird nicht mehr sein. Es wird nicht mehr sein. Liebe Gemeinde, glaubt ihr das eigentlich? Freut ihr euch auf die Ewigkeit? Darf ich einen kleinen Witz erzählen? Ein Ehepaar, richtig alt geworden, weit über die goldene Hochzeit hinaus. Und sie spüren, irgendwann kommt der Tod. Und sie glauben ja an Gott und beten zu Gott, dass sie doch so bald wie möglich zusammen sterben könnten. Und Gott gewährt ihnen das, dass sie innerhalb kurzer Zeit beide sterben und nun kommen sie in den Himmel. Und es ist überwältigend im Himmel. Die beiden jauchzen, die werden von Gott Vater begrüßt, er nimmt sie in die Arme und Jesus ist da. Und plötzlich springen sie, nichts mehr von der Hüfte, die operiert wurde. Und sie tanzen, fantastische Musik. Nein, so was Schönes, das hätten sie sich nie vorgestellt. Plötzlich guckt der Mann seine Frau ganz böse an und sagt: Und das hätten wir schon 10 Jahre früher haben können, wenn du nicht mit deinen Knoblauchpastillen gekommen wärst. Ja, so richtig haben die wahrscheinlich auch nicht mit der Ewigkeit gerechnet. Liebe Gemeinde, wisst ihr, ich habe einen Wunsch für mich persönlich und für uns alle, dass wir wieder mit der Ewigkeit rechnen. Warum? Weil sie Gott uns zusagt. Und deshalb ist es gut, wenn wir uns als erstes mal diese Vision vor Augen halten, die Gott dem Johannes gibt. Und nun müssen wir aber auch wissen, was das für eine Situation war. Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, einer der ersten Gemeindeleiter der ersten christlichen Gemeinden. Was hat er nicht alles erlebt? Christus, der Auferstandene, er war zu spüren in der Gemeinde. Da sind Leute zum Glauben gekommen, haben das alte, kaputte Leben hinter sich gelassen, das Leben voller Zank und Streit. Sie haben sich versöhnt. Das sind Wunder geschehen in der Gemeinde. Sind Kranke gesund geworden. Die Leute sind zum Gottesdienst gekommen und die Gottesdienste haben ihnen Spaß gemacht. Die Gottesdienste haben sie aufgebaut. Da waren Reiche und Arme in der Gemeinde. Sie haben sogar geteilt. Und eines Tages kommt der römische Kaiser und sagt, ich bin Gott, ich habe hier zu bestimmen. Und die Christen sagen, wir erkennen dich an als Kaiser, aber anbeten tun wir nur unseren Gott. Und der Kaiser will angebetet werden. Und schon gibt es die ersten Verfolgungen, große Probleme. Die Gemeinden werden zum Teil aufgerieben, Christen gefangen genommen, einige hingerichtet, einige fallen ab, einige verraten ihren Glauben, den sie früher hatten und sagen so, na, haben wir uns doch getäuscht mit dem Gott und mit diesem Jesus. Die anderen sagen, na, in meinem Herzen glaube ich ja noch an Gott, aber ich muss es ja nicht so deutlich zeigen, da gehe ich sicherheitshalber mal nicht mehr hin. Und der Johannes, der Gemeindeleiter, der gepredigt hat, wird gefangen genommen und kommt auf die Insel Patmos. Nicht so eine Urlauberinsel, wie sie heute ist, Patmos, die gibt es ja noch. Damals war das das Sibirien des Altertums, der Antike. Das Sibirien, eine Insel mit Stein und da kannst du nicht mehr fliehen. Und jetzt sitzt der Apostel Johannes da im Gefängnis. Was hat's gebracht? Aber wisst ihr, was er macht? Am Sonntag, wo vielleicht seine Freunde irgendwo im Geheimen sich noch treffen und noch Gottesdienst halten und noch die Lieder singen und noch beten und noch vertrauen, dass Jesus der Herr ist. Da betet er, da singt er alleine in seiner Zelle diese Lieder und plötzlich gibt ihm Gott so ein inneres Bild. Und nicht nur eins, sondern viele, viele, viele. Und das Letzte, das haben wir gerade gehört, was uns Katrin Gintrowski gelesen hat. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Gott macht alles neu, ganz neu. Das Wort neu kommt da dreimal vor. Neuer Himmel, neue Erde. Der erste Himmel, die erste Erde sind vergangen. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Ihr Lieben, ganz neu. Und das Alte, die Schmerzen, die Verfolgungen, das Versagen, das eigene Versagen und das Versagen der anderen, das ist nicht verdrängt. Wie wollen wir ja nicht mehr dran denken? Wollen jetzt das genießen? Nein, das heißt so wunderbar, der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Also nicht, dass in der Ewigkeit die schöne Ostsee nicht mehr da wäre. Das Meer als ein Symbol für Vernichtung, es ist nicht mehr, ganz neu. Und das andere, dass in dieser neuen Welt Gott ganz nah ist, ganz nah. Dann ändert sich das Bild plötzlich. Und eine Stimme vom Thron her sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und da steht im Griechischen ein Wort, das wirklich mit Hütte oder mit Zelt oder mit Bude zu übersetzen ist. Die Jungs, die bauen sich doch gerne eine Bude, ne? Irgendwo, vielleicht habt ihr einen Wald. Ich habe als Kind, ich habe mir gerne Buden gebaut im Wald. Da regnet es zwar rein, aber es war so schön. Bloß, wenn es geregnet hat, da war es eben nicht mehr, da ist man auch lieber nach Hause gegangen. Und plötzlich heißt es hier, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und da steht im Griechischen wieder das Wort Zelt. Er wird bei ihnen zelten. Gott bei ihnen zelten und Gott wird abwischen alle Tränen. Dieser Gott, dieser heilige, große Gott ist ganz nah. Und wisst ihr, liebe Gemeinde, was hier passiert? Hier wird ja von der Ewigkeit her geredet. Aber entdeckt ihr, dass da eigentlich auch schon von unserer Jetztzeit geredet wird? Merken wir da, wenn von dieser Hütte, von dieser Bude geredet wird, von diesem Zelt geredet wird. Da klingt doch an, wer das weiß aus dem Alten Testament, das Volk Israel, das durch die Wüste gewandert ist. Sie hatten ein Zelt. Und dort drin waren die 10 Gebote aufbewahrt. Dort drin hat Mose gebetet und die Gegenwart Gottes erlebt. Und für die Israeliten war dieses Zelt, diese Bude, diese Hütte, war das Zeichen, Gott ist da, auch wenn wir verschmachten in dieser Wüste vor Hitze oder auch vor Hunger. Gott ist da. Oder vielleicht denken wir an Weihnachten. Jesus geboren in einer Hütte, in einem Stall, in einer Höhle. Gott ist da. Und das ist das Bild für die Ewigkeit. Gott zeltet bei uns. Wir spüren, eigentlich geht da schon vieles hinein in unsere Gegenwart. Und ich denke an so viele Leute, die ich im Laufe meines Pfarrerlebens getroffen habe. Da denke ich an meiner ersten Pfarrstelle, eine alte Frau, die jeden Sonntag im Gottesdienst da war, die den Ersten Weltkrieg erlebt hatte, den Zweiten Weltkrieg erlebt hatte und viele, viele, viele Katastrophen in ihrem Leben mit Tod und Verletzungen. Und sie kommt und sagt, wenn ich diesen Glauben nicht hätte, wenn ich Gott nicht hätte, ich wäre schier verzweifelt. Die Hütte Gottes bei den Menschen. Die Ewigkeit, die scheint ja gar nicht langweilig zu sein. Nicht in eine sterile Stadt oder so. Hütte. Gott ist da. Wischt die Tränen ab. Ey, ist das nicht herrlich? Und warum? Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Weil Gott regiert, ihr Lieben. Gott regiert. Das ist das Entscheidende, dass Gott der Herr ist. Über alle Zeit läuft er hinweg. Das haben die Christen erlebt, die verfolgt worden sind. Der Johannes, der ist dabei geblieben. Er hat das aufgeschrieben, damit es seiner Gemeinde zu Hause gesagt wird. Und damit die Zukunft haben, Hoffnung, Trost haben. Und das hat er selber in seiner Gefangenschaft auf der Insel Patmos in seinem Herzen bewahrt. Und wenn ich mal fragen würde, warum seid ihr eigentlich heute hier im Gottesdienst? Gut, einige sind hier, weil sie wieder mal mit mir reden wollen. Ich begrüße euch. Ne? Aber, ihr Lieben, das ist doch nicht das Entscheidende. Wir sind doch hier im Gottesdienst, weil wir das wissen, dass Gott uns begegnet, dass wir hier eine Hoffnung bekommen für unser Leben, für die Tiefen in unserem Leben und dass auch die Höhen unseres Lebens von diesem Gott uns geschenkt sind. Und dass dieser Gott am Ende, wenn wir am Ende sind, sagt, fürchte dich nicht, ich bin da, ich bringe dich hinüber. Hoffnung, die Gott uns gibt. Aber nun muss ich auch ganz nüchtern sagen, wir Christen, wir haben ja auch so unsere Schwierigkeiten, wenn es um Ewigkeit geht. Dieser Witz, den ich da am Anfang erzählt habe, es waren ja gläubige Leute, ne? Aber so richtig haben sie wahrscheinlich doch nicht geglaubt, dass Gott Ewigkeit hat. Sonst hätte der Mann nicht so böse geguckt. Der hätte ja gewusst, Frau, hättest du schon immer sagen können, das ist fein. Aber nein. Es gibt zwei Gefahren, was diese Ewigkeit betrifft, das ewige Leben. Eine Gefahr ist, die kennen wir zumindest aus der Geschichte und die ist uns Kirche ja auch vorgeworfen worden. Ihr vertröstet auf das Jenseits. Und das hat es auch wirklich gegeben. Jetzt muss ich mal ein bisschen nachgucken hier in meinem Konzept. Da hat ja der gute Heinrich Heine dann etwas ganz Kritisches gesagt. Er hat gesagt, Leute, das ist doch alles nur Lug und Trug. Heinrich Heine in dem Gedicht, hier habe ich es doch, 1844, Deutschland ein Wintermärchen. das Aia Popaia vom Himmel, womit man einlullt, wen es greint, also wer weint, das Volk, den großen Lümmel. Ich kenne die Weise, ich kenne den Text, ich kenne auch die Herren Verfasser. Ich weiß, sie tranken heimlich Wein und predigen öffentlich Wasser. Dieser Vorwurf, den musste sich und muss sich die Kirche gefallen lassen, wenn wir so oberflächlich über die Ewigkeit reden. Und deswegen sagt Heinrich Heine und dann im Gefolge mit der gesamten Aufklärung mit Karl Marx und Lenin und allen Kommunisten, ein neues Lied, ein besseres Lied, o Freunde, will ich euch dichten. Wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich richten. Und deswegen wird so schnell davon geredet, dass wir uns so auf die Ewigkeit doch nicht verlassen sollten, dass alles auf die Gegenwart bezogen ist, auch unser Glaube. Aber ich bin fest der Überzeugung, wir müssen aufpassen, dass wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Was hat es denn gebracht, dass wir hier auf Erden das Himmelreich errichten wollen? Die Französische Revolution, die Oktoberrevolution in der Sowjetunion, der Kommunismus. Was hat es denn gebracht? Ich habe mal einen schönen Satz gehört. Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Mit dem Wegfall der Ewigkeitshoffnung wird unser Leben um eine ganze Ewigkeit verkürzt. Wird unser Leben um eine ganze Ewigkeit ärmer. Was ist die Folge daraus? Dass wir alles in unser Leben hineinpressen möchten, koste es, was es wolle. Und da brauche ich gar nicht viel zu sagen. Ist unsere Welt, seitdem die Ewigkeit gestrichen worden ist, ist unsere Welt in Wirklichkeit besser geworden, himmlischer geworden? Ja, wir haben tolle Bäder zu Hause und einen Fernseher, vielleicht sogar mit 3D. Ich weiß nicht, ob jemand Fernseher mit 3D schon hat. Wir haben 71 Jahre Frieden hier in Deutschland. Nicht wie die Familien, die damals ihre Väter hergeben mussten im Krieg und die Frauen mussten ihre Kinder alleine erziehen. Und trotzdem gibt es so unendlich viele Familien, wo die Kinder ohne Väter aufwachsen, heute ohne Krieg. Und trotzdem gibt es so unendlich viele Jugendliche, die heute an Depressionen leiden, Ängste, Zukunftsängste haben? Was hat es gebracht, dass wir die Ewigkeit aus dem Blick verloren haben? Liebe Gemeinde, Totensonntag, Ewigkeitssonntag, will das wieder zusammenbringen. Unser Herz soll wieder erfreut sein, dass Gott uns Ewigkeit schenkt. Und diese Ewigkeit, ihr Lieben, die darf mitten in unserem Leben hier und jetzt Gestalt gewinnen. In der Bibel wird an einigen Stellen Himmel gleichgesetzt mit Gott. Jesus redet vom Reich der Himmel oder vom Reich Gottes. Himmel ist der Begriff für Gott. Und die alten Juden, wenn die von Gott geredet haben, die haben oft gesagt, der Ewige. Wisst ihr, mit dem Himmel leben hier und jetzt, das heißt schlicht und einfach mit Gott leben. Ewigkeitssonntag ist die Einladung an uns, dass wir diesen unendlich reichen Gott in unser Leben hineinlassen. Und ich sage es, die Hoffnung der Ewigkeit, die Gott uns gibt, ist die realistischste und die befreiendste und die stärkste Kraft, die je einem Menschen geschenkt werden kann. die realistischste, weil sie ganz nüchtern sagt, dass die neue Welt von Gott ausgeht und nicht von uns. Die befreiendste, weil wir erlöst werden von dem Druck, dass wir alles in unser Leben hineinstampfen, was nur möglich ist. Die befreiendste, weil wir heute leben dürfen in der Nachfolge Jesu, ganz getrost. Und die stärkste Kraft, weil wir wissen, dieser Gott, dieser Jesus, der stellt sich an unsere Seite. Und jetzt will ich noch mal ganz kurz auf Heinrich Heine zu sprechen kommen, der einige Jahre, 7 Jahre später nach dem Wintermärchen Folgendes geschrieben hat. Wenn man auf dem Sterbebett liegt, wird man sehr empfindsam und möchte Frieden machen mit Gott und der Welt. Seit ich selber der Barmherzigkeit Gottes bedürftig bin, habe ich allen meinen Freunden Amnestie erteilt. Gedichte, die nur halbwegs Anzüglichkeiten gegen Gott enthielten, habe ich mit ängstlichem Eifer den Flammen überliefert. Es ist besser, dass die Verse brennen, als der Versemacher. Ja, ich habe mit dem Schöpfer Frieden gemacht, zum größten Ärger meiner aufgeklärten Freunde, die mir die Vorwürfe machten über dieses Rückfallen in den alten Aberglauben, wie sie meine Heimkehr zu Gott zu nennen belieben. Ich bin zurückgekehrt zu Gott wie der verlorene Sohn, nachdem ich lange bei den Hegelianern die Schweine gehütet habe. Das himmlische Heimweh überfiel mich. In der Theologie muss ich mich des Rückschreitens beschuldigen, indem ich zu einem persönlichen Gott zurückkehrte. Und ihr Lieben, das ist es, was uns heute gesagt wird, wozu wir eingeladen werden, zu diesem persönlichen Gott zu kommen, der uns Ewigkeit schenkt. Wirklich in der Ewigkeit, wo wir tanzen werden. Da sitzt ja nicht so ruhig wie jetzt. Da ist Musik drin. Aber diese Ewigkeit, die macht euch stark, heute und morgen zu leben. Und auch stark, wenn der Tod uns angreift durch den Tod von lieben Angehörigen, dass wir sagen, Gott, danke, du trägst mich auch jetzt durch das Loch hindurch. Du trägst mich und stärkst mich, wenn ich morgen wieder an die Arbeit, in die Schule, ins Studium oder in mein Rentenalter gehe, wo ich weiß, es geht irgendwann zu Ende. Und du tust mir die Tür auf, wo ich jubeln werde, wie ich es noch nie erlebt habe. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.